da do da ba ba da do da do da 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 do da do da 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 do da. Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 31. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Sockenwolle spinnen. Ja, wie immer habe ich gedacht, ich bin dann früher wieder hier bei euch quasi, als das dann geklappt hat. Aber die Sache mit dem Thema war so, dass ich gedacht habe, ich muss das erst recherchieren. Und das mit dem Recherchieren hat dann nicht geklappt und dann ist mir auf einmal aufgefallen, also ich kann heute entweder recherchieren oder aufnehmen, nicht beides, und habe mich jetzt fürs Aufnehmen entschieden. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin auf das Thema gekommen, weil das in dieser Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch aufgekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer damit angefangen hat. Ich glaube, Ziska von der urbanen Spinnstube hat die Frage in den Raum geworfen. Und das stimmt nicht. Das war jemand anderer. Aber ich weiß nicht mehr, wer. Auf jeden Fall, die Frage stand im Raum. Dann hat Ziska dazu was gesagt, hat auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Und ich hatte angefangen, in der Gruppe so eine Antwort zu schreiben. Bin dann drauf gekommen, das wurde also immer länger und komplizierter und ausführlicher. Und ich hatte dann das Gefühl, da muss ich noch dieses Buch rausziehen und jenes Buch rausziehen und das noch nachschauen. Das war mir dann alles ein bisschen viel. Dann habe ich gesagt, also da kann man jetzt irgendwie ein ganzes Buch drüber schreiben. Mache ich aber nicht. Aber ist ja mal ein Podcast-Thema. Deswegen dieses Thema. Ich hoffe, das ist auch was für Leute, die nicht selber spinnen. Wie das mit der Sockenwolle ist und der Haltbarkeit und so, ist ja für alle, ja wahrscheinlich für die meisten interessant. Es soll ja Leute geben, die keine Socken stricken. Das finde ich etwas seltsam. Aber es ist okay. Also muss man nicht. Was wollte ich noch unbedingt erzählen? Ich wollte euch erzählen von dem neuen Strick-Podcast, Neues aus der Anstalt. Und ich habe jetzt spontan komplett vergessen, von wem der ist. Aber ihr findet auf meinem Blog in dem entsprechenden Eintrag einen Link und so. Gibt also noch einen neuen Podcast. Das ist wunderbar. Da müsst ihr nicht immer alle so ewig warten, bis ich es wieder auf die Reihe kriege. So, dann dachte ich mir, fange ich mal gleich an mit dem, was ich so zuletzt gestrickt habe und gesponnen. Ich habe diese Decke, das Psychedelic Blanket, komplett fertig gestrickt, sogar die Enden schon vernäht, war ganz stolz. Hab dann gedacht, dieses Wochenende spann ich's. Das war jetzt, das ist ungefähr 4 Wochen her, vielleicht auch 3, ich bin nicht ganz sicher. Liegt in einem sehr schönen, ordentlichen Haufen oben auf der Kommode. Und ein Problem ist, erstens, das Ding ist groß und ich weiß nicht genau, wie ich das waschen soll. Also normalerweise, wenn ich Sachen spanne, also was ja selten vorkommt, aber wenn ich das mache, dann wasche ich das Zeug im Handwaschbecken und rolle das dann so in Handtücher ein und spanne dann. Ich habe auch so Puzzlematten, die ich dazu hernehme, aber die Puzzlematten sind zu klein für die Decke. Die Decke ist wahrscheinlich zu groß für das Waschbecken. Ich habe also auch so vage Vorstellungen, ich könnte die eventuell ja bei der Wollwäsche in die Maschine stecken. Ha, wir haben eine neue Waschmaschine, das ist total klasse. Ich habe erst Wolle gewaschen. Letzte Woche, genau. Warum ich die da nicht reingetan habe, keine Ahnung. Ich hatte da immer noch so diese vage Vorstellung, dass ich die in dem Raum, in dem ich auch unterrichte und jetzt auch hier sitze und aufnehme, auf dem Boden spanne, mit Hilfe von allen verfügbaren Vorlegern im Haus und diesen Puzzlematten. Was bedeutet, ich muss das Ding quasi Freitagabends waschen und spannen, damit es dann bis Sonntag trocken ist. Montags muss ich hier ja wieder arbeiten. Kann ja nicht sagen, ihr dürft jetzt hier leider nicht drauf treten, das muss noch trocknen. Hab auch schon überlegt, ob ich das Ding einfach auf die Leine hänge, mit Wäscheklammern irgendwie in die Breite spanne und sich das dann so von selber so von selber ausziehen, aushängen lasse. Ich weiß es nicht.
Ich denke, man muss das Ding ziemlich krass ziehen und spannen, damit es diese tolle viereckige Form kriegt, denn das Gestrick an sich ist nicht wirklich viereckig und sehr logisch, so um die Ecke stricken, schwierig. Und das zieht sich an den Stellen, wo ich immer die Farbe gewechselt habe, so ein bisschen anders zusammen als an den restlichen Ecken. Das lässt sich, glaube ich, kaum vermeiden. Das ist auch mit Streifen ja immer so, dass es da so einen kleinen Absatz gibt. Und wenn man, ja, genau, also da hänge ich jetzt so ein bisschen fest. Das ist einer der Gründe, warum das Ding da noch rumliegt. Ansonsten ist es jetzt auch bald fast schon wieder zu warm dafür, aber naja, wird sicher nochmal wieder kälter. Ansonsten habe ich ziemlich viele neue Sachen angefangen, habe ich festgestellt, und bei den meisten habe ich nicht mal ein Projekt auf Ravelry angelegt. Schande über mein Haupt. Aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem und das verlinkt dann halt nach nichts. Ich habe zum einen relativ spontan, ich glaube vor 10 Tagen oder so? Nee, eine Woche? Ist auf jeden Fall noch nicht so lange her. Da war es noch nicht so warm wie heute. Saß ich da so und dachte mir, irgendwie brauche ich eigentlich noch eine andere Sorte Strickjacke für den Winter. Also irgendeine andere Sorte kann man ja immer gebrauchen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also ich habe irgendwie darüber nachgedacht, glaube ich, wie unbefriedigend die ganzen Pulloverstrickereien in letzter Zeit waren. Und hatte das Gefühl, das ist so doof, ich habe einen ganzen Schrank voll Sachen, die nicht passen. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass mein Wisteria Pullover, den ich wunderschön finde, dass ich den wahrscheinlich so 2 Jahre oder so nicht mehr angehabt habe. Die Wolle ist ziemlich dick, das ist Cascade 220, das ist so ein Nadelstärke 5 ungefähr. Und die ist also warm. Das ist ein Pulli mit einem ganz leichten Stehkragen. Genau, weil Rollkragen ist es nicht. Es rollt sich nicht. Es steht bloß so hoch und hat dann da so Zopfmuster und ist wunderbar. Das Muster hat den dummen Nachteil, dass Vorder- und Rückenteil gleich gestrickt sind. Das hat so einen rundpassen Schnitt. Und da ist also, es gibt quasi keinen extra Halsausschnitt. Man fängt an zu stricken, strickt ein Stück gerade, nimmt dann überall gleichmäßig zu. Ein Mensch ist leider nicht vorne und hinten gleich, auch nicht da oben am Hals. Und das führt dann dazu, dass dieser Pullover normalerweise oben vorne so hoch zieht und einem dann so halb die Luft abschnürt. Es wäre also günstiger, da auf der Rückseite, wo das Rückenteil wäre, wenn man es nicht in einem strickt, so extra verkürzte Reihen einzufügen, damit man da ein bisschen mehr Länge hat. Dann ist also der Halsausschnitt nicht quasi direkt oben, sondern ein Stückchen weiter vorne da, wie halt auch der Hals da sitzt. Das habe ich nun damals versäumt. Da war ich auch noch nicht so fit, dass ich das jetzt hätte irgendwie so spontan ändern können, das Muster. Das war 2008, da habe ich den für mein erstes Mal Nani Swaymo, National Knit a Sweater Month, habe ich das erste Mal 2008 gemacht, da habe ich diesen Pulli gestrickt. Den habe ich damals auch schön brav Maschenprobe stricken, Maschenprobe waschen, dann das als Grundlage nehmen, auf der Basis irgendwie gemacht. Und habe ja, wie schon des Öfteren erwähnt, seitdem schön zugelegt. Was dann dumm? Weil der war also schon immer so knapp, okay, aber knapp. Und ist mir jetzt quasi im Laufe der letzten Jahre dann auch noch ein ganzes Stück zu klein geworden. Nicht so, dass ich ihn jetzt gar nicht mehr tragen können, aber fühlt sich dann nicht so super angenehm an. Er ist auch ein bisschen kurz und die Ärmel sind zu kurz. Und wie gesagt, es war jetzt im Winter irgendwie mir nie so kalt, dass ich den hätte wirklich anziehen wollen. Ich habe ja schon erwähnt, ich trage also meine Strickjacken irgendwie permanent, Pullis fast gar nicht. Der schoss mir also irgendwie so durch den Kopf und habe ich gedacht, ich könnte mir da aus der Wolle, könnte ich mir doch eigentlich eine neue Jacke machen. Klar, oder? die Idee fand ich klasse, habe dann geschaut, wie viel ich damals verbraucht habe und ich wusste, ich habe auch noch anderthalb Knäuel übrig. Nee, ich wusste, ich habe noch ein Knäuel übrig, aber tatsächlich waren es anderthalb. Und dann habe ich mir so gedacht, dann mach ich mir eine Strickjacke. Weil hilft ja nichts, wenn der Pulli noch so schön ist. Und habe das Ding komplett aufgezogen. Das war spannend. Das hat auch eine ganze Weile gedauert. Und ich kann auch sagen, Cascade 220 pilt. Nicht sehr schlimm, aber durchaus. Und es ist unter den Achseln die Wolle auch so ein bisschen angefilzt. Aber ich konnte alles wieder aufziehen. Wunderbar. Kann auch jetzt aus eigener Erfahrung sagen, obwohl ich wusste das vorher schon, wenn man wo Knoten reinmacht, wenn man was zusammennäht und so, das ist überhaupt kein Problem, die kriegt man alle lässig wieder auf. Also vor allen Dingen in der Wolle, die so dick ist. Ich habe also das ganze Ding aufgezogen, bin ganz brav gewesen, habe die Wolle gewaschen, wobei es sind nicht alle Wellen wirklich rausgegangen. Hab aber dann natürlich mit dem Knäuel, was ja völlig jungfräulich unverstrickt war, schon mal angefangen zu stricken. Habe dieses Mal ich war echt wild und furchtlos und habe keine Maschenprobe gemacht und nichts, sondern ich habe einfach 3,5 Nadeln genommen und habe angefangen, den Ärmel zu stricken. Und habe beschlossen, ich mache diese Jacke jetzt so, dass die ungewaschene Jacke mir passt. Wenn die dann beim Waschen noch größer wird, was gut sein kann, aber ich weiß auch nicht, also die Wolle, die schon mal ein Pullover war, die war ja dann schon 1000-mal gewaschen und so. Naja, 1000-mal nicht. Vielleicht 3-mal oder so. Aber ich weiß nicht, ob sich da jetzt groß was tut oder nicht. Wenn das Ding jetzt insgesamt in alle Richtungen 10 cm größer wird, ich glaube, ich habe damit kein Problem. Zurzeit leide ich so unter Pullis, die irgendwie zu eng sind und zu klein, dass mir das alles wurscht ist, wenn das jetzt ein bisschen groß wird. Auch hat sich die Mode ja die letzten Jahre wieder so, es fängt ja wieder an, es wird alles wieder etwas weiter. Und ich habe mir als Muster ausgesucht den Sandrine, ich weiß nicht mal genau, wie man das ausspricht, von... wie heißt die? Jessamine irgendwas. Den Pulli hatte Sandy Weishart gestrickt und ich bin aber diesmal auf den gekommen über so eine Ravelry-Suche. Irgendwie Strickjacke in dieser Nadelstärke mit weiß nicht mehr, was ich alles eingegeben habe. Hab dann die ganzen Muster da so durchgeschaut und gedacht, ach, das ist doch was, nicht langweilig, aber auch nicht super kompliziert, sieht aus wie was, was ich dann auch anziehen würde. Und habe dann dieses Mal also wirklich, ich habe mich schon an das Muster gehalten. Ich habe, Ich habe eine Größe ausgesucht anhand meiner Brustweite. Genau. Dann habe ich eben beschlossen, anstatt der 5er Nadeln 3,5er zu nehmen, weil das bei mir immer normalerweise so ungefähr hinkommt mit der Maschenprobe, habe dann angefangen, den Ärmel zu stricken und habe dann, nachdem ich den Ärmel ein Stück weit gestrickt habe, gemessen, ob das mit der Maschenprobe ungefähr hinkommt und das tut's und habe ihn dann anprobiert. Und habe dann auch gleich irgendwie angefangen, das Muster abzuändern, indem ich das Bündchen ein Stück länger gemacht habe, dann die Ärmel noch mal länger gemacht habe, denn das war bei mir in letzter Zeit auch praktisch bei allen Pullis, die ich gemacht habe, so, dass mir die Ärmel zu kurz waren. Das hat mich tierisch genervt, weil das sieht immer wahnsinnig unprofessionell aus. Und dann zieht man so die ganze Zeit an seinen Ärmeln rum. Und durch das, dass man den Pulli trägt, kommen da ja so Falten rein am Ellenbogen. Und dann rutschen die sowieso noch mal ein bisschen höher und das geht ja gar nicht. Manchmal gibt es das auch, dass wenn man die Wolle wäscht, also das Gestrickte dann, dass es zwar weiter wird, aber kürzer. War aber, glaube ich, bei dieser Wolle nicht so, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich die Ärmel jetzt ein bisschen großzügig länger gemacht, als im Muster steht. Das ist auch gar kein Problem, weil sie macht diese Zunahmen, also ja, muss man dazu sagen, es wird alles von unten angefangen. Und dann bei dem über den Achseln alles auf eine Nadel genommen und es wird dann so ein Saddle-Shoulder-Konstruktion ungefähr wie bei Elizabeth Zimmerman gemacht. Und das Raffinierte an diesem Pulli sind die, ich will immer Kabel sagen, die Zöpfe. Es sind Zöpfe, die vorne und hinten gleich ausschauen. Das macht man, indem man eins rechts, eins links strickt und das dann verzopft. Und das zieht sich vorne an den Kanten hoch und dann wird dann breiter zum Kragen hin und wird hinten am Nacken dann stößt es so aufeinander und wird wahrscheinlich mit Maschenstich zusammengenäht. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Ja, und da habe ich jetzt die ersten beiden Ärmel fertig, ja, weil mehr brauche ich wahrscheinlich nicht. Und das Vorder- und Rückenteil geht jetzt erstaunlich langsam. Was mir bei dem Muster besonders gut gefallen hat, ist, dass es, wie sagt man das, fittet. Also es ist unten an den Hüften etwas breiter als bei der Oberweite und an der Taille wird es schmaler. Es geht nicht ganz so rein und raus wie ich, aber ich habe beschlossen, dass das okay ist, weil sonst habe ich da immer so wahnsinnig steile Abnahmen und Zunahmen und das sieht dann auch nicht so klasse aus. Genau, und ich war also wirklich positiv überrascht, dass die Hüftweite des Musters breiter war als die Oberweite. Und so wie das dann vermutlich fällt, wenn es fertig ist, müsste das bei mir sogar passen. Also gibt es bei fast nie, dass ich unten müsste ich eigentlich immer mehr zugeben als oben. Kann natürlich sein, dass das Ganze jetzt so leicht A-förmig gedacht ist, aber ich glaube es nicht mal, sondern es, ja, genau, und ich bin jetzt an dem Punkt, also ich habe unten angefangen und das dauert, wie gesagt, ewig zu stricken. Ich kriege echt eine Krise. Ich stricke und stricke und stricke und stricke und habe immer noch keine Reihe fertig. Und dann ist mir gekommen, ich habe mich dann gewundert, das so dicke Wolle, wieso dauert das so ewig? Ha, das ist der erste Pulli, den ich für meine tatsächliche Größe stricke und nicht mit, ich mache jetzt mal M und dann spanne ich den und dann passt das schon irgendwie, sondern das ist das Modell, wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen und XL muss das dann jetzt schon sein. Genau, also das, die Größe, die ich stricke, ist die für 111 cm Oberweite. Genau. Ja, also ich habe jetzt das untere Teil mal so angehalten, das kann man jetzt nicht so super gut sehen, ob das dann hinterher passt oder nicht. Die Weite sieht realistisch aus. Leicht deprimierend, wenn man das Ding dann so auf dem Schoß hat und denkt, um Gottes Willen. Und das kann ich auch auf meiner Rundnadel nicht komplett ausbreiten. Ich könnte natürlich da jetzt mit zweien und so. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Und das ist das, was ich zurzeit hauptsächlich stricke. Also so die letzten Tage. Dann habe ich noch ein paar Socken für meinen Mann angefangen, der ja nun irgendwie ein bisschen zu wenig davon hatte. Und das ist eine Wolle, die habe ich da in Frankfurt gekauft, als ich da zu Besuch war. Das ist ja jetzt auch schon fast anderthalb Jahre her. Das war da. Genau. Und da hat mich auf einmal dann irgendwie was geritten und gedacht, oh, ich entwerfe jetzt Muster, weil ich konnte echt nicht noch ein paar Rippenstinos stricken. Das, also zwei Paar hintereinander war okay und das dritte, das ging da nicht mehr. Und habe dann angefangen irgendwie schon mit den Rippen am Schaft und hatte dann so eine Idee, wie dann das in glatt rechts übergeht und habe so eine Cat-Body-Ferse gemacht. Der erste Socken ist bis, ich glaube, die Ferse ist ganz fertig oder fast ganz. Und dann habe ich das aber irgendwie in die Stricktasche getan und mit Verachtung gestraft. Und ich glaube, ich bin erst irgendwie vor ein paar Tagen drauf gekommen, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass mir das Muster nicht gefällt. Die Idee war gut, aber die Umsetzung ist nicht so, wie ich das gern hätte. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich da zurückribbel, also die Ferse ribbel ich halt komplett. Dann bin ich wieder bei diesen Rippen und das dann nochmal anständig mache, das gleiche, was ich vorher vorhatte, oder ob ich dann nicht doch Steno stricke. Muss ich mal sehen. Also die lungern da so rum, da mache ich zurzeit gar nichts dran. Dann habe ich Genau, aus einer Notlage heraus. Ich habe mir in diesem Winter ganz wunderbar edle, lange Seidenunterhosen gekauft. Die sind ziemlich warm. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob mir das Gefühl auf der Haut gefällt oder nicht. Was mir definitiv an denen nicht gefällt, ist, dass sie sowas von zu kurz sind. Das ist ja unglaublich. Ich bin schon gewohnt, dass die meisten hosenartigen Dinge für mich so knappe 10 cm zu kurz sind. Und wenn das bei so langen Unterhosen der Fall ist, dann geht's noch, weil wenn man dann ein bisschen längeren Socken hat, dann zieht's da nicht. Aber diese lange Unterhose, die zieht's ja dermaßen hoch. Das Einzige, was da wirklich hilft, sind Kniestrümpfe. Also ich habe sogar die langen Socken, die ich extra gestrickt habe für diese, diese Schiene, die ich tragen musste im Sommer, sogar die waren zu kurz. Und das geht ja überhaupt nicht. Ich habe dann einen Tag so gefroren, weil immer dieses Stück zwischen Socken und langer Unterhose unter der Hose so eiskalt war, dass ich beschlossen habe, ich muss sofort Kniestrümpfe stricken. Genau. Ich habe auch noch ein Muster für Kniestrümpfe gesehen auf einem Nähblog. Genau. Sehr hübsche Kniestrümpfe. Das Originalmuster hat Streifen. Das finde ich auch sehr reizvoll. Da war ich jetzt auch schon kurz davor, mir Ringelstrümpfe zu stricken. Mir ist dann aber eingefallen, dass ich von Spinning Martha noch Sockenwolle hatte. Also ich habe ziemlich viel noch von der. Und ich hatte zwei gleiche Knäuel gekauft. So orange-gelb. So sehr schöne Farbe, sehr schöne Wolle und ich meine zwei Knäuel, das ist ja dann super, weil Kniestrümpfe für mich brauchen definitiv mehr als 100 Gramm. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich brauchen Kniestrümpfe für fast jeden mehr als 100 Gramm und es könnte sogar eventuell sein, dass ich da die 200 Gramm aufbrauche, keine Ahnung, aber die müssten dann auf jeden Fall reichen. Die sind von der Spitze aus angefangen, diese Kniestrümpfe. Was ich ja normalerweise wegen der Fummeligkeit nicht so sehr schätze. Habe dann mit der Rundnadel angefangen, dann aufs Nadelspiel, habe meine momentan üblichen 1,5 mm Nadeln genommen, habe dann gesehen, dass in dem Muster eine Boomerang-Ferse vorgesehen ist, habe beschlossen, das geht ja gar nicht, habe eine Catboardy-Ferse gemacht. Und mache jetzt aber den Rest so, wie er im Muster steht. Habe bloß deswegen, weil ich die Ferse verändert habe, nicht mitgekriegt, dass wenn man die einfarbige Kniestrumpfversion macht, da ist im Muster so ein netter kleiner Zopf hinten, wie so eine Naht. Den finde ich total klasse. Den habe ich auch gemacht, aber den hätte ich schon weit früher anfangen sollen, sodass der bis ganz runter geht bei der Ferse. Und bei mir fängt der jetzt erst nach der Ferse an, aber ich habe beschlossen, dass das keinen großen Geist stört und vielleicht sogar ganz gut ist, weil es dann im Schuh nicht so drückt. Und die habe ich dann eine Weile auch recht motiviert vor mich hingestrickt. Der erste Socken ist, da geht schon los mit Wadenzunahmen. Aber weil ich ja dann beschlossen habe, dass ich unbedingt und sofort und auf jeden Fall irgendwie eine neue Strickjacke brauche, liegt das jetzt auch gerade wieder so ein bisschen rum. Und dann hatte ich aus dieser handgesponnene Merino-Seidenmischung, von der rede ich ja auch schon seit Jahren, angefangen, diese PB&J-Socken zu stricken. Und das war ja irgendwie nicht so ganz das Wahre. Und da hatte ich dann auch so einen Geistesblitz und gedacht, ich entwerfe jetzt ein neues Muster, mal eins, was nicht kompliziert ist, stellt euch mal vor. Und das stricke ich jetzt aus der Wolle und das finde ich ja jetzt total klasse. Und ich male jetzt sofort eine Strickschrift und dann fange ich an zu stricken. Und dann habe ich immer da gestrickt und gezopft, während ich Sherlock geschaut habe. Kann ich übrigens nur empfehlen, gell? Super Serie, Sherlock, die neue von der BBC-Serie. Ja, also Ich habe mir die DVDs bestellt von den ersten beiden Staffeln. Bei mir gibt es leider noch nicht. Und habe sie dann gleich zweimal komplett hintereinander durchgeschaut und lese jetzt gerade Sherlock Holmes. Mhm. So toll fand ich die. Aber es sind keine Sherlock Holmes Socken. Bloß die habe ich während Sherlock Holmes immer gestrickt, was ein bisschen heikel ist, wenn man so gerade so vor sich hin designt und Zopfmuster strickt und man das auch nicht ausgedruckt hat und dann einfach so Pi mal Daumen. Naja. Der erste Socken, Ferse ist fertig. Dann hatte ich kurz, wusste ich nicht so recht, wie ich weitermachen sollte, weil eigentlich, wie gesagt, sollten die ja schön einfach werden. Und habe dann doch eine kleinen Schlenker eingebaut da bei dem Übergang zum Fuß. Wobei jetzt, wo ich hier mit euch rede, fällt mir ein, wie man das hätte eleganter lösen können. Ist ja immer so. Aber auf jeden Fall, weiß nicht, wo ich da bin, so beim Spickel irgendwie. Also die stricke ich von oben nach zur Spitze hin. Also so, wie man halt Socken regulär, traditionell strickt. Denn die Leute mit ihren Socken von der Spitze aus, die immer sagen, das ist ganz toll, das kannst du dann anprobieren. Theoretisch schon, ja, ich weiß. Aber ehrlich, wenn ich oben beim Mündchen anfange, kann ich den Socken auch anprobieren. Und die Chance, dass der dann passt, ist ungefähr dreimal so hoch wie bei Toe-Up. Und wenn ich bei Toe-Up den Socken zu lang gemacht habe, was oder zu kurz, was bei mir immer wieder vorkommt, dann muss ich nämlich 3/4 von den blöden Socken ribbeln, bis ich dann wieder, oder fast alles, bis ich da die Länge dann korrigieren kann. Aber wenn ich vom Bündchen traditionell nach bis zur Spitze stricke und die Länge vom Socken passt nicht, dann muss ich nur die Spitze ribbeln und das ist viel, viel, viel weniger Arbeit. Und ich kann die besser anprobieren, sage ich jetzt mal so. Und ich weiß halt genau, weil ich das jetzt schon seit 30 Jahren mache oder so, ich probiere den an. Wenn der ungefähr so lang ist wie oben bei meinem kleinen Zeh, dann fange ich mit den Abnahmen an, dann ist alles paletti. Und deswegen stricke ich persönlich lieber meine Socken vom Bündchen zur Spitze anstatt umgekehrt, aber bin ja flexibel, ich mache beides. Die Kniestrümpfe fand ich jetzt ganz sinnvoll, von der Spitze anzufangen, weil ich dann wegen der Passform oben und das Muster ist nett und ja, und ich kann dann schauen, wie lang sie werden können wegen der Wolle. Genau, also das ist in diesem Fall dann günstig. Das war, genau. Und gesponnen habe ich ziemlich wenig. Ich habe ein ganz kleines bisschen von dem orangenen Blue-Faced Lester für die Strickjacke gesponnen auf der Spindel, aber ehrlich, so vielleicht 20 Minuten lang oder so. Nicht der Rede wert. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe fast den ganzen Rest Paul Worth von Painted Tiger gesponnen. Ich habe nicht alles gesponnen, weil ich habe es echt beim besten Willen nicht auf die Spule gequetscht gekriegt. Ich habe das auf meinem Majorcraft Spinnrad Little Jam gesponnen und ich habe für dieses Spinnrad ja inzwischen den Lace Flyer und so Lace-Spulen und so Baby-Spulen. Die Lace-Spulen haben einen dickeren Kern und das zieht dann nicht so, wenn man spinnt. Deswegen kann man dünner spinnen. Und der Lace Flyer ist auch, der Arm von dem ist nicht so breit, dann hat es nicht so starke Fliehkräfte und auch damit kann man dünner spinnen. Und auf so eine Spule sollen so ungefähr 50 Gramm draufgehen. Ich habe ja das Paul Worth angefangen zu spinnen. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt 1,5 oder 2,5 Jahre her ist. Ich glaube 1,5. Ich bin nicht sicher, aber das lässt sich ja feststellen. Und deswegen wusste ich nicht mal mehr genau, wie viel das ist. Also ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das irgendwie so gut 100 Gramm wären. Und habe da so munter vor mich hingesponnen. Und ich hatte das vorher geteilt und so. Ich habe dieses fraktale Streifending gemacht. Ich habe das schon mal erklärt, aber nur ganz kurz. Also war so ein Gradient-Dings, also das ist Kammzug. Und der ist so gefärbt, dass das eine Ende vom Kammzug ist leuchtend gelb, der nächste Teil ist orange, dann kommt was Weinrotes, mehr so ja, Bordeaux-mäßig und dann braun. Das sind also relativ voneinander abgegrenzte Teile, aber wo zwei Farben aufeinander stoßen, da mischt sich das ein bisschen. Und das habe ich einmal längs in zwei Hälften geteilt, habe dann die eine Hälfte komplett gesponnen, so wie es kommt. Das heißt, ich habe wahnsinnig lange Strecken, wo immer eine Farbe ist. Und das andere habe ich in, ich glaube, 6 gleiche Streifen geteilt, auch wieder der Länge nach. Das heißt, das sind die Farben immer etwas kürzer. Also da habe ich dann nur ein Sechstel so lange, ein Teil gelb, bevor dann orange kommt und so. Und wenn man das dann zusammen verzwirnt, das eine mit dem ganz langen Farbverlauf, Farbverlauf ist das Wort, was ich gesucht habe, und das andere mit den kürzeren, dann treffen die Farben immer unterschiedlich aufeinander. Und ich hatte irgendwann schon die erste Hälfte fertig gesponnen gehabt und das letzte Mal, wo ich euch erzählt habe, hat eigentlich nicht mehr sehr viel gefehlt. Nur nicht mehr sehr viel ist bei dieser dicke Lace Garn auch ein bisschen, nicht mehr sehr viel von dem ist dann immer noch wahnsinnig viel Spinnzeit, weil da spinnt man dann an so einer Handvoll dann schon mal irgendwie so eine Stunde oder zwei rum und denkt, ach, das bisschen geht noch, und dann spinnt man so und spinnt und spinnt und spinnt und dann schaut man auf die Uhr und denkt, boah, ist ja schon lange, eine Stunde vorbei, ha, ich habe das immer noch in der Hand. Ja, ich habe es aber dann endlich geschafft und habe letzte Woche so in 4 oder so Zwirnsitzungen das dann miteinander verzwirnt. Achso, warum ich nicht alles versponnen habe, ich habe auf die zweite Spule einfach den Rest nimmer drauf gekriegt. Das ging nicht. Ich habe schon so voll gesponnen, dass es die Arme vom Flügel sind schon fast hängen geblieben und da ging also beim besten Willen nichts mehr auf die Spule drauf. Beim Zwirnen hat sich das dann auch so geäußert, dass ich habe fast alles auf die Babyspule gekriegt. Also eigentlich ist es so gedacht, dass man den Faden auf diese Lace-Spule macht. Ich habe da 2 davon, also 2 Lace-Spulen. Und das, was auf die beiden Lace-Spulen passt, passt dann verzwirnt zusammen auf die Babyspule. Das geht sicher auch. Bloß bei mir war dann irgendwie Ende und ich musste dann abwickeln und neu anfangen. Das heißt, ich habe jetzt in meinem schönen Farbverlaufsgarn einen ganz dicken, fetten Strang und der letzte Rest, der so ganz gelb ist, der ist extra. Es ging wirklich absolut nichts mehr da drauf. Hinterher habe ich dann nochmal nachgeschaut, wie viel das eigentlich gewesen war. Und das waren nicht gut 100 Gramm. Nein, das waren 8 Unzen, also 228 Gramm. Ist ja klar, dass das da nicht drauf geht. Also es ist eh ein Wunder, dass ich fast alles auf diese Lace-Spulen gekriegt habe, wo es heißt, dass da 50 Gramm drauf geht auf jede. Das heißt, ich habe über 100 Gramm auf jede dieser Spulen gepresst und die Babyspule beim Zwirnen, die hat dann irgendwie schlapp gemacht bei 180 oder so. Was auch bedeutet, dass das wahrscheinlich wahnsinnig viele Meter sind, denn je dünner, desto mehr geht ja drauf auf die Spule. Ich habe es nicht geschafft, sie zu zählen. Ich wollte dieses Mal ganz vorschriftsmäßig während des Abspulens zählen. Ich mache das dann auf diese Kreuzhaspel. Bin aber dabei irgendwie ungefähr 25 Mal unterbrochen worden beim Abspulen. Also ich stehe da und zähle 1, 2, 3 und so. Und dann war ich bei 296, 97, 98. Dann habe ich angefangen, dann hat mich wieder jemand unterbrochen. Und als nächstes ertappe ich mich dabei, wie ich zähle 280, 281. Ich denke, nee, warte mal, das kann ja nicht sein. Und das war's dann. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch zähle, weil das sind echt viele, viele Wicklungen. Ich muss mir doch irgendwann mal angewöhnen beim Haspeln, dass ich da doch mal so einen Faden dazwischen binde, irgendwie immer so nach 20 oder 40 oder so, damit ich das nicht immer im Kopf behalten muss. Weil gerade, wenn man dann so seine 200 Gramm Lace Garn da wickelt, dann sind es schon da schwierig mit den das alles zu behalten. Und dann letzte Spinngeschichte heute, also außer dem Hauptthema, habe ich heute endlich anfangen können, grünes Merino Seidenmischkammzug zu spinnen. Und zwar möchte ich für meine Tante ein Tuch machen. Das hatte sie sich gewünscht. Ich habe vor ein paar Jahren für sie aus Corriedale ein Damsentuch gemacht von Isolda Teague. Und das hat die quasi jeden Abend vom Fernseher an. Hat sich etwas beklagt. Das ist ziemlich kratzig, das Tuch. Und sie sagt, sie hätte so gern eins, was ein bisschen größer ist. Meine Tante hat Fibromyalgie und die schätzt diese Wollwärme sehr. Und wenn man mich schon so nett fragt, also sie hat eigentlich gesagt, ob ich ihr nicht eins stricken kann, sie zahlt die Wolle. Aber ich meine, wenn die mich schon fragt, natürlich spinne ich das. Und jetzt liegt schon eine Weile hier der Kammzug rum und ich musste ja erst das Lace da fertig machen. Aus dem Polworth will ich hoffentlich so ein Featherweight-Cardigan machen oder sowas ähnliches. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich habe jetzt gerade zwei Strickjacken in der Mache. Eine dümpelt da schon seit fast einem Jahr rum, da muss dann mal was passieren und deswegen lasse ich das erstmal liegen. Also ich sollte vielleicht dann die Wolle mal waschen und dann könnte ich sie ja mal fotografieren und euch zeigen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Ja, dann kommen wir jetzt heute zum Thema der Woche. Also, heute geht's bei mir um das Spinnen von Sockwolle. Ja, es gibt Leute, die spinnen überhaupt nie nicht Sockenwolle, weil die Socken sich dann so schnell ablaufen und das lohnt ja nicht und ist ja so viel Arbeit und so. Ich meine, ich kenne auch Leute, die keine Socken stricken, weil lohnt ja nicht und ist ja so viel Arbeit und geht ja gleich kaputt. Wie ihr wisst, spinne ich durchaus für Socken, stricke auch relativ viele Socken. Also meine Sockenschublade geht nicht mehr zu, wenn alle Socken gewaschen sind. Wir hatten eben, wie gesagt, in dieser Podcasting auf Deutsch-Gruppe, Moment, dort hatten wir dieses Thema. Und ich habe dann ein bisschen angefangen. Ich weiß jetzt nicht so recht, wo ich anfangen soll, das ist das Problem. Also, es ist so, ich habe nochmal nachgeschaut, insgesamt für 3 Paar Socken erst Wolle versponnen. Alle diese Socken sind aus Merino. Merino ist aber keine gute Wahl für Socken, meinen die meisten Leute. Merino ist ja schön weich und kuschelig. Das heißt aber auch gleich wiederum, es ist nicht besonders widerstandsfähig und meist nicht so belastbar und filzt schnell. Genau. Das war nämlich das, was die Ziska von der urbanen Spinnstube gemeint hat. Wenn sie solche Socken hat aus rein Merino, dann zieht sie die Socken einmal an und dann sind die 2 Nummern kleiner und das war's dann mit. Bei mir, ich habe damit weniger ein Problem, sagen wir mal so. Mir sind noch nie Socken so gefilzt, dass sie danach nicht mehr gepasst hätten. Das ist ihr wohl schon passiert. Bei mir ist es aber auch so, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, alle Socken sind bei mir angefilzt. Absolut alle. Regia von vor 25 Jahren, wo die noch wirklich was ausgehalten hat, ist leicht angefilzt unter der Ferse und unterm Ballen. Wollmeise filzt alles. Ich habe kein paar Socken unverfilzt. Die sind aber nur so leicht angefilzt. Das sieht zwar nicht mehr so besonders schick aus, hält aber dann ziemlich gut und die werden dadurch auch nicht zu klein. Also ich habe meistens eher das Problem, dass mir Socken ein bisschen weit sind. Ich habe recht schmale Füße und eine spitze Ferse und auch wenn ich selber stricke, ich kann ja fast nicht so eng stricken, dass die anliegen. Erst seit ich diese super dünnen 1,5 mm Nadeln benutze und mit denen dann recht fest stricke, habe ich Socken, die auch eng anliegen. Und dann werden die oft bei mir dadurch, dass ja dann die Füße ein bisschen warm sind und feucht, dehnen die sich erstmal so lustig aus. Also so wie diese komische Superwash-Wolle, die, wenn man wäscht, die dann so auf einmal aufgeht und irgendwie doppelt so groß ist. Das passiert teilweise bei mir bei den Socken, wenn ich sie trage. Also bei allen. Auch bei den aus gekaufter Wolle. Heute zum Beispiel trage ich Socken aus Blue Moon Socks the Rock. Das ist ja nur Merino, nichts anderes dabei. Besonders strapazierfähig sind die wohl nicht. Aber wie gesagt, an der Ferse und so, wo das immer so reibt, da sind meine Socken alle so leicht angefilzt. Das macht sie dann etwas widerstandsfähiger. Und wo sie dann immer Löcher kriegen, ist oben, wo der dicke Zeh so hoch steht. Also bei mir steht der hoch, da steht der Nagel hoch. Meine Zehen graben sich Löcher in die Schuhe, weil das ist der einzige Punkt von meinem Fuß, wo ich eigentlich mehr Platz bräuchte im Schuh. Und noch so ein Knubbel an der Ferse, die scheuert auch immer, aber vor allen Dingen da am Zeh und da gehen auch meine Socken immer kaputt. Moment. Ich weiß auch nicht, warum ich zurzeit immer husten muss beim Podcasten, ansonsten eigentlich weniger. Ich glaube, ich habe eine trockene Kehle. Ja, bei meinem Mann gehen die Socken unter der Ferse kaputt. Immer. Alles andere bleibt. Und bei dem gehen die irgendwie auch schneller kaputt als bei mir, was merkwürdig ist, weil der sehr häufig unter seinen handgestrickten Socken noch Baumwollsocken trägt. Und wenn der jetzt längere Strecken geht, draußen zum Einkaufen oder so, dann zieht er oft die Wollsocken aus. Ich latsch auf meinen irgendwie kreuz und quer durch die Gegend, einkaufen, S-Bahn, alles. Keine Ahnung. Das scheint irgendwie so ein bisschen an den individuellen Füßen zu liegen. Deswegen gibt es auch Leute, die sagen, Wollmeise muss ich nur schief angucken, dann sind die kaputt. Und andere sagen, trage ich jahrelang kein Problem. Ich gehöre mehr zu der trage ich jahrelang kein Problem Fraktion, wobei ich schon sagen muss, wie gesagt, meine 25 Jahre alten Regia-Socken, die habe ich, die alle noch, die gehen langsam dann, die werden mal dünn beim Zeh oder so, aber die halten recht gut. Ich habe von den Wollmeisesocken, die ersten, die ich gestrickt habe, die habe ich schon weggehauen, weil die kaputt waren. Genau, also jetzt wieder zurück zum Spinnen. Ich habe, wie gesagt, erst drei Paar Socken selber die Wolle gesponnen. Das erste war so Merino Space Kammzug, der von nicht besonders guter Qualität war. Und ich habe das gesponnen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht so lange wieder gesponnen habe. Vielleicht ein Jahr oder so. Ich glaube, dass ich die dreifädig gemacht habe. Ich bin aber nicht ganz sicher. Also ein Ratschlag, der einem immer gegeben wird, wenn man für Socken selber die Wolle spinnen will. Erster Ratschlag ist immer, bloß keine Merino, bloß keine Merino. Zweiter Ratschlag, unbedingt mehrfädig, dreifädig, vierfädig, super. Je mehr Fäden man da verzwirnt, desto runder wird das Garn und desto weniger Angriffsfläche hat es. Und wenn dann eine von den fünf Fäden oder vier oder drei durch ist, dann hat man immer noch zwei, die das halten. Deswegen ist ja kommerzielle Sockenwolle in der Regel vierfädig. Genau, also ich glaube, dass ich bin mir nicht sicher, ob ich die drei oder zweifädig gemacht habe. Das kann man aber dann in meinen Projektnotizen da nachschauen. Das spannt sich schon irgendwie ein bisschen unangenehm, aber ich habe die Socken trotzdem wahnsinnig gern getragen. Die handgesponnenen Socken sind bei mir um einiges wärmer als die gekauften, auch wenn die Wolle nicht wirklich dicker ist. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass ich eben inzwischen beim Spinnen doch eher mit etwas längerem Auszug spinne, sodass das Garn recht fluffig wird, dann ist da ziemlich viel Luft drin. Dieses erste Paar Socken ist schon durch. Also ich habe das traditionelle Loch am Zeh und das liegt jetzt da in dem Berg von Dingen, die gestopft werden müssen. Das zweite Paar Socken, wo ich die Wolle selber gesponnen habe, habe ich auch wieder aus Merino und zwar auf der Spindel gesponnen. Glaube schon. Genau. Das habe ich definitiv dreifädig gemacht und das hat mir total Spaß gemacht, das zu spinnen, auch wenn es endlos lange gedauert hat. Die sehen nicht mehr ganz so schick aus, weil die ziemlich pillen und die sind unten drunter auch recht verfilzt. Die halten aber soweit ganz gut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich meine handgesponnenen Socken weniger häufig trage als die anderen, weil ich die nicht in die Waschmaschine schmeiße, sondern mit der Hand wasche. Denn, also ich wasche auch diese gekaufte Sockenwolle, also alles, was ich handgestrickt habe, tue ich in der Maschine nur ins Wollwaschprogramm und zwar mit kaltem Wasser und Wollwaschmittel. Und die handgesponnenen Socken wasche ich tatsächlich nur mit der Hand im Waschbecken. Und wobei die ganz alten Regia-Socken, die schmeiße ich teilweise auch in die reguläre Wäsche. Die sind auch irgendwie unkaputtbar. Das ist wunderbar. Aber mit meinen handgesponnenen würde ich das nicht machen. Und ich glaube auch, dass diese Merino-Socken, diese pinkfarbenen, die ich mit der Spindel gesponnen habe, dass die wahrscheinlich auch filzen würden. Also die filzen auch. Das liegt, glaube ich, an der Qualität Merino. Das ist eine super Qualität. Die sind ganz weich und ich habe aus der Wolle auch schon mir eine Mütze gemacht und den Rand von einer Strickjacke, selbe Qualität. Und das pillt auch relativ viel. Jetzt bei der Mütze nicht so, weil das wird ja da nicht so belastet. Aber die Socken, wie gesagt, sind gepillt, sind auch angefilzt. Das dritte Paar Socken, für die ich gesponnen habe, habe ich aus Merino-Nylon-Mischung gemacht. Die habe ich mir gerade eben nochmal angeschaut. Ich habe die noch nicht so wahnsinnig viel getragen. Die sehen aber eigentlich so aus wie von gekaufter Sockenwolle. Die Mischung ist auch ungefähr die gleiche, also mit dem Merino-Nylon. Und die Abnutzung sieht so vergleichbar aus. So. Jetzt ist so, ich habe diese Socken alle zu unterschiedlichen Zeiten gesponnen und habe natürlich im Laufe der Zeit beim Spinnen auch was dazugelernt. Ich habe über das Spinnen von Sockenwolle gelesen bei Judith McKenzie im dem Buch The Intentional Spinner. Judith McKenzie macht Socken aus Merino. Judith McKenzie macht sowieso bloß ganz, 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 ganz kurzen Auszug mit ganz, 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 ganz viel Drall. Und das Garn soll dann irgendwie super halten. Die macht auch dreifädige Wolle, glaube ich, für Socken. Ich habe gelesen das Twisted Sister Sock Workbook. Ich liebe dieses Buch, aber ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern, was die da über das Spinnen oder Material schreiben. Ich habe gelesen das Spin Your Socks E-Book von Interweave. Von dem ist mir eigentlich nichts mehr groß zurückgeblieben. Was ich ganz spannend fand, war in der Nitti von der Lisa Grossman, der Socksarena, die hat dort ein Strickmuster gehabt für Socken aus handgesponnener Wolle und die sagt, bloß kein Merino und empfiehlt ganz klar, dass man zur Haltbarkeit Seide mitnimmt. Also die hat für ihre Sockenwolle, auch für die, die sie kommerziell spinnen lässt, für ihren Sockenclub und so, hat sie Blue-Faced Lester mit Seide. Ich glaube, dass Blue-Faced Lester gar nicht schlecht ist, denn es ist ein bisschen länger und filzt nicht so leicht. Dann gibt es auf Ravelry noch ein Forum, Spin Your Socks oder so. Ich weiß nicht, also das ist irgendeine Abkürzung, ich überlege STKS. Ich verlinke euch das und da, also ganzes Forum über das Spinnen von Socken, wobei da nicht so tierisch viel los ist. Aber insgesamt wird einem also immer gesagt, bloß kein Merino, nimm was, was nicht filzt, nimm was, was ein bisschen robuster ist eventuell, mach möglichst mehrfädige Wolle. Also zweifädig soll schlechter halten als drei- oder vierfädig. Und man soll auf jeden Fall wahnsinnig viel Drall da drauf geben auf die Wolle, denn das macht auch, dass es besser hält. Teilweise habe ich auch schon die Empfehlung gelesen, dass man mit wenig Drall spinnen soll und dann mit viel Drall zwirnen. Wie die das dann machen mit dem, dass das sich dann zieht oder so, keine Ahnung. Dann hatte ich eine ganze Reihe von so Forumsbeiträgen von Abby Frankemont gefunden zum Thema. Da tue ich euch auch den Link rein. Die hat jetzt gesagt, sie hat es tatsächlich systematisch ausprobiert, wissenschaftliche Methode. Und die hat drei Paar Socken gemacht. Das eine Paar ist zweifädig, Das zweite Paar ist dreifädig. Das dritte Paar ist kettengezwirnt. Weil die Leute immer sagen, dreifädig ist gut, aber kettengezwirnt ist schlecht, weil das ja nur ein Faden ist, der da so rumgeschlungen wird. Und wenn der dann wo reißt, dann ist da gleich das ganze Ding auseinander. Wobei ich das irgendwie ein Stück weit noch bezweifle, weil das ist ja dann verzwirnt. Das fällt ja da nicht einfach auseinander. Aber okay. Und sie sagt, also Abby Frankemont, sie hat also diese drei Paar Socken gemacht. Sie hat alle drei Paar gleich oft getragen und gleich oft gewaschen. Die sind aus den gleichen Fasern mit der gleichen Vorbereitung und so gleich wie möglich gesponnen. Und bei ihr haben tatsächlich die zweifädigen Socken, glaube ich, am besten gehalten. Das heißt also, vielleicht ist dreifädig doch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Ich habe keine Ahnung. Was man ganz viel hört und was ich auch gut glaube, ist, dass man solche Fasern nehmen soll wie Devon oder Cheviot oder sowas. Das sind, da hat die Ziska in der urbanen Spinnstube auch schon drüber gesprochen. Das sind diese sogenannten Downbreeds. Das heißt nicht, dass die besonders Downwolle haben, sondern kommen aus einer bestimmten Gegend. Und das ist eine Wolle, die schlecht filzt. Also gehe ich mal davon aus, dass zum Beispiel Coburger Fuchs auch gehen würde, weil das nicht so filzt. Blue-Faced Leicester ist auch, glaube ich, nicht so filzanfällig. Ich weiß es nicht. Ich möchte, das nächste Projekt, wo ich für Socken spinne, wird sein, dass ich Shetland-Wolle versuche. Das hat auch im Friends of Abby's Yarn Forum eine probiert und die sagt, die haben super gehalten aus Shetland. Und mir, ich hatte nämlich jetzt relativ viel Shetland gekauft, weil ich ja, ich wollte schauen, aus was ich diese Jacke für meine Mutter mache. Und das heißt, ich habe jetzt noch 200 Gramm Shetland hier und mir ist das einfach zu kratzig für irgendwas anderes als die Füße. Und ich meine, die sind eh hier, die Wolle ist super billig. Also es ist wunderschöne, braune, naturbraune Wolle, die ist nicht gefärbt und nix. Weil Shetlands kommen ja in schön vielen bunten Farben. Und das war jetzt so mein nächstes Projekt, aber das dauert noch, bis ich das anfange, dass ich aus der Shetland-Wolle was spinne. Ansonsten habe ich auch gehört und das glaube ich auch, dass inwieweit sich die Socken abnutzen, auch sehr stark davon abhängt, wie fest man strickt. Also nicht nur der Spinndrall macht einen Unterschied, sondern wenn man die Socken sehr fest strickt, halten sie auch besser. Also im Prinzip ist alles, was aneinander reibt und locker ist, macht Abnutzung. Viel Drall überhaupt beim Spinnen und Zwirnen draufzugeben auf die Wolle hat, also ich habe das Gefühl, je länger ich spinne, desto mehr Drall mache ich auf alles drauf. Meine Singles, die ziehen sich alle wie Korkenzieher und dann, wenn ich beim Zwirnen dann nochmal irgendwie tonnenweise Drall da drauf gebe, also ich trete auch an meinem Spinnrad irgendwie wahnsinnig schnell, dann gleicht sich das hinterher wieder aus und das gibt dann so nettes Garn. Interessanterweise wird es auch gar nicht so drahtmäßig, aber das liegt natürlich sicher auch daran, dass ich jetzt, in letzter Zeit habe ich fast nur noch, was habe ich versprochen, Merino, Seide kann man auch Drall reingeben ohne Ende, das macht ja gar nichts. Blue-Faced Leicester habe ich viel versprochen und Corridale und da passt es auch. Ich habe einmal vor längerer Zeit Wensleydale versponnen mit kurzem Auszug und viel Drall. Kann ich nicht empfehlen, wird wie Paketschnur unangenehm. Wensleydale könnte ich mir auch vorstellen oder Lincoln, dass das gute Socken gibt, aber das ist echt dann auch hart. Ich weiß nicht, wie angenehm das dann ist, da drauf zu laufen. Genau, also eigentlich wollte ich hier irgendwie lauter nette Expertentipps zusammenstellen. Das habe ich aber, wie gesagt, nicht mehr geschafft. Ich habe also auch nicht wirklich die super Tipps jetzt zum Sockenwolle spinnen. Ich denke mir bloß, also jetzt zum Beispiel mit meinem allerersten Paar, dass ich da handgesponnen und so, und die sind halt jetzt schon kaputt. Ich habe noch einen Rest von der Wolle, ich kann die dann noch stopfen, dann halten sie vielleicht noch 2 Jahre, dann sind sie hinüber. Mei. Wie ich ja auch schon öfter gesagt habe, ich habe echt die Schränke voll mit Spinn und Strick und Zeug, und ich bin auch irgendwie relativ lässig geworden mit dem, dass ich jetzt zum Beispiel mein handgesponnenes dann weggebe, weil ich einfach so viel handarbeite, dass das über meinen Bedarf hier hinausgeht. Familie ist nicht so groß, der Sohn nimmt nichts Handgestricktes, das meiste mache ich eh für mich. Und ich meine, es gibt halt so eine Grenze und mehr Socken braucht man da nicht. Ich bin dann teilweise fast ein bisschen dankbar, wenn ein paar kaputt geht, dann kann ich wieder neue machen. Weil das ist ja nicht die volle Notwendigkeit, die mich hier irgendwie zum Sockenstricken treibt, sondern das mache ich ja zur Freude. Genau, also Sockenwolle. Ich werde sicher irgendwann in ferner Zukunft nochmal über dieses Thema reden, denn das war jetzt da überhaupt noch gar nicht erschöpfend, aber nachdem jetzt hier irgendwie ich schon seit fast einer Stunde quatsche, sorry, dachte ich, es reicht dann mal. Also kein Merino, sagt man, außer Judith McKenzie, die nimmt doch Merino. Ach so, ha, das war diese wesentliche Sache. Ich wusste doch, ich wollte noch was sagen. Mit diesem kurzen Auszug, alle sagen, für Socken muss man unbedingt Kammzug nehmen und dann ganz, ganz kurzen Auszug und ganz fest spinnen und so. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich nötig ist. Selbst wenn das wirklich nötig sein sollte, merke ich, dass ich momentan an dem Punkt, wo ich jetzt mit dem Spinnen stehe, ich bin so heilfroh, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Ja, also ich spinne immer diese dünnen Fäden und dann sitze ich da irgendwie mit meinen 100 Gramm irgendwie Monate. Ich bin doch nicht blöd und mache dann auch noch kurzen Auszug. Also das geht irgendwie nicht. Wenn dann meine Socken etwas schlechter halten, okay. Aber ich bin nicht wirklich sicher, ob das so ist. Die Abby Frankemont erzählt ja auch immer von diesen peruanischen Spinnerinnen, bei denen sie da so teilweise aufgewachsen ist. Und die machen, die spinnen die Wolle ja fürs Weben. Und fürs Weben muss die ja auch ziemlich strapazierfähig sein. Vor allen Dingen, was die da machen mit diesem Gurtwebrahmen, da ist dann ziemlich viel Zug auch drauf. Und das sind Sachen, die weben auch, die wirklich jeden Tag benutzt werden. Und bei denen ist es echt wichtig, dass was hält. Und die spinnen auch nicht mit kurzem Auszug. Das, was die machen, ist dann im Endeffekt trotzdem so haltbar. Aber spinnen tun sie mit langem Auszug und relativ fluffig. Aber durch den Drall und die Art, wie sie das machen und so, ist das dann trotzdem ein wahnsinnig haltbares Garn. Also ich bin nicht so ganz sicher, dass langer Auszug immer bedeutet, dass das Garn dann weniger belastbar ist. Aber dazu habe ich jetzt irgendwie keine empirische Untersuchung durchgeführt. Das ist jetzt nur so mein Gefühl. Und ja, ich sehe schon, ich muss irgendwie noch mehr Sockenwolle spinnen und die Socken öfter waschen und tragen. Und dann kann ich euch berichten. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann mal Zeit und Lust, dann mache ich einen Literaturüberblick. So, ich denke, das reicht für heute. Ich wollte mich auch nochmal schön bedanken für all die Rückmeldungen, die ich zu der vorletzten Folge bekommen habe. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört und hoffe, ich lasse dann bald wieder von mir hören. Dann muss ich auch nicht immer so 1-Stunden-Folgen machen, weil ich dann ja nicht so viel erzählen muss, was ich alles gemacht habe seit dem letzten Mal. Und dann, Kontaktdings und so. Ihr wisst ja, creativemother.de ist das Blog. Da findet ihr dann alle wesentlichen Links und Projekte und Fotos. Wenn auf dem Blogpost zur Folge kein Foto ist, ist auch normalerweise kein Foto dann, wenn ihr den Link klickt zu Ravelry. Ich tue die neuen Fotos immer in den Blogpost, so der Einfachheit halber. Und ich habe es mit den Fotos momentan mal wieder überhaupt nicht. Deswegen, und wie gesagt, die letzten 3 Projekte habe ich ja bloß angefangen und nicht angelegt. Böse Susanne, so geht das nicht. Ich, wie war das? E-Mail creativemother@web.de. Auf Twitter bin ich FreeJazzMama. Was war noch wesentlich? Auf Pinterest bin ich jetzt auch wegen dieses Kleiderschrankprojekts, habe ich da irgendwie so Inspirationen gesammelt. Da bin ich FreeJazzMama, genau. Auf Ravelry bin ich creativemother. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich immer von euch zu hören und wünsche euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao!